Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Trending Topics, IPO Spotlight. Gemeinsam mit der Wiener Börse sprechen wir mit einigen der besten Expertinnen und Unternehmerinnen Europas über den Weg von Unternehmen und Scale-Ups an die Börse. Das Grazer Deep-Tech-Unternehmen Emerald Horizon, gegründet 2019, sorgt derzeit international für Aufsehen mit der Entwicklung von sogenannten Small Modular Reactors, kurz SMRs. Die auf Thorium-Basis extrem günstige Energie liefern sollen, hat das Unternehmen ganz große Pläne. Eine Finanzierungsrunde bei einer Bewertung von 790 Millionen Euro ist derzeit im Gange, was die Ambitionen eines möglichen Börsengangs unterstreicht. Wie aber ist der Weg dorthin? Welche Rolle spielen dabei die aktuellen globalen Energie- und KI-Trends und mit welchen Erwartungen geht man in ein solches Projekt hinein? Genau über all das wollen wir heute im Podcast sprechen mit Emerald Horizon Vorstand Florian Wagner. Herzlich willkommen im Podcast.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Genau, Small Modular Reactors sind wahrscheinlich noch nicht jedem da draußen ein Begriff. Können Sie uns mal ganz kurz erklären, um was handelt es sich dabei? Manche sagen, das sind so Mini-Atomkraftwerke, wahrscheinlich ist es ein bisschen komplizierter.
Ja, vorweg, also in früheren Jahren waren Small Modular Reaktoren sehr, sehr unbekannt. Also wie wir begonnen haben mit der Emerald Horizon 2019, war es ja fast schon ein missionarischer Akt, überhaupt einmal über die Idee, etwas Kleines und Modulares als Energiequelle zu favorisieren. Die Idee an sich war damals nicht bekannt. Mittlerweile, und das ist auch sehr gut für uns, also vor allem Beginn nächsten Jahres, ist es sehr zum Trend worden, vor allem wenn man es als die Lösung ansieht, dieser Giants, um diese Artificial Intelligence Gesamtsituation überhaupt realisierbar zu machen. Ja. Also der Plan ist, wie es ja sicher mittlerweile allgemein bekannt ist, sehr viele Datencenter werden benötigt, um KI betreiben zu können. Und diese Datencenter brauchen eine kompakte, modulare Energiequelle. Und viele der jetzt bekannten Energieformen entsprechen halt nicht den Kriterien, dass sie einerseits stabile Energie liefern. Und das schließt dann einige dieser klassischen grünen Energien aus. Aber auf der anderen Seite wollen die Leute aber CO2-freie Energie und das wird auch immer mehr gefordert. Und das schließt dann wiederum Öl, Gas, Kohle, andere Energieformen aus. Ja. Und das erzeugt einen sehr großen Gap zwischen diesem Need, der hier entsteht, und der Verfügbarkeit. Und dieser Gap soll geschlossen werden durch smalle, modulare Energieformen, jetzt im Allgemeinen gesprochen. Jetzt, was ist ein Reaktor in dem Zusammenhang? Eigentlich so gut wie alle SMR-Modelle, die jetzt so in aller Munde sind, sind tatsächlich, wie Sie sagen, Atomkraftwerke im Sinne von, es basieren so gut wie alle auf Spaltung. Allerdings nach wie vor mit Kettenreaktion, nach wie vor unter Einsatz von Uran und nach wie vor, ich würde sagen, regulatorisch wird es nicht einfach sein, hier Regelungen zu finden, die wirklich diesen Businessplan von tausenden benötigten smallen Einheiten wirklich entsprechen wird können. Und das ist eine große Herausforderung.
Okay, und bei Emerald Horizon verfolgen Sie ein, sage ich mal, relativ unkonventionelles Geschäftsmodell unter dem Schlagwort Energy as a Service. Soll es dann mal möglich sein, dass die Kunden eben Energie on Demand aus diesen Containern beziehen. Wie kann man sich das letztendlich vorstellen?
Wir arbeiten als Werkzeug mit einem Teilchenbeschleuniger auf der einen Seite und Salz. Ja, das sind unsere zwei wesentlichen Merkmale. Und die haben eigentlich sehr, sehr wenig mit einem normalen SMR oder Small Modular Reactor zu tun. Warum? Weil wir sind in der Lage, aus einem Teilchenbeschleuniger künstlich auf Knopfdruck Neutronen zu generieren. Und das ist insofern sehr praktisch, weil man diese Neutronen dann verwenden kann, um reines Thorium dem zur Verfügung zu stellen. Und dieses Thorium ist im flüssigen Salz gebunden. Das heißt, wenn jetzt diese Neutronen auf dieses Thorium treffen, nur dann reagiert es und erzeugt Hitze. Und wenn man nicht diesen Teilchenbeschleuniger den Knopf gedrückt lässt, entstehen keine Neutronen und demzufolge reagiert gar nichts. Ja? Und das unterscheidet sich signifikant von diesen Reaktoren, die man so kennt. Die basieren auf einer Kettenreaktion, also auf einer kritischen Kettenreaktion. Und das, was sie so typischerweise bei Atomkraftwerken, aber auch bei eigentlich fast allen SMAs sehen, ist, dass man ein Workaround erschaffen muss, um zu verhindern, dass dies explodiert. Weil eine kritische Kettenreaktion ist eigentlich der Motor einer Atombombe, ja. Und die muss man managen. Und deshalb gibt es dann alle möglichen Features in so einem Atomkraftwerk, um das einzudämmen, ja. Und da unterscheiden wir uns signifikant, weil wir diese Eigenschaften gar nicht haben. Und ich brauche hier nicht mehr Uran. Und Nuclear Waste oder Transuranic Waste ist eigentlich die richtige Definition davon. Das entsteht bei uns gar nicht, ja. Und wie Sie vorher gesagt haben, Energy as a Service ist dann so quasi der zweite Enabler, von dem wir glauben, dass das zu einer guten Vervielfachung führt der Akzeptanz, weil eben Energy as a Service heißt, du bestellst diese Anlage und musst nicht vorab das Gerät kaufen. Ja? Also du bezahlst nur, wenn es wirklich Strom liefert oder Hitze. Ja? Also man verschiebt das Due Diligence-Problem vom Anwender zu uns. Und damit ist die Akzeptanz dann auch viel größer. Wir erwarten uns dafür auch sehr, sehr viel Zuspruch. Ja.
Okay. Und das soll ja sehr günstige Strompreise ermöglichen. Gelesen von 8-10 Cent pro Kilowattstunde. Das liegt ja deutlich über dem aktuellen Durchschnittspreis, den man in Österreich so bekommt. Wie gelingt so ein niedriger Preis?
Ja, das hat damit zu tun. Eine Ebene ist einmal die technische Ebene, um das zu beantworten. Ja, diese Teilchenbeschleuniger, die sind mittlerweile so kompakt und klein, dass man sie in Containerformat bringt. Das heißt, man kann wirklich in einer Factory diese Module am Fließband bauen. Und damit kompensiert man den vielleicht ein bisschen technisch höheren Aufwand durch den Beschleuniger, kompensiert man dann sehr gut durch diese Multiplizierbarkeit. Ja. Und sie sind planbar. Also man weiß ja auch, wenn man ein Auto kauft oder einen Fernseher vorher schon, was man dafür bezahlt. Und das macht die Preisgestaltung sehr angenehm. Der zweite Teil einer Preisgestaltung ist der OPEX, also quasi die laufenden operativen Kosten. Und die können hier auch sehr gut geplant werden, weil dieser Treibstoff drinnen, dieses Thorium, hat enorme Energiedichte. Und diese enorme Energie, die in diesem Thorium gebunden ist, führt dann letztlich dazu, dass die Menge, die man in einen so einen Container gibt, dann tatsächlich über 20 Jahre hält, ohne dass man sie nachfüllen muss. Und das senkt die operativen Kosten enorm. Und es erlaubt uns auch, einen fixen Preis zu geben, weil wir ja nicht angewiesen sind auf irgendwelche Rohstoffpreise, die etwaig später Pricing verzehren würden. Und damit kann man so ein Geschäftsmodell fahren.
Alles klar. Bis 2030 sollen die ersten SMAs von Emerald Horizon auf den Markt kommen. Können Sie uns kurz Einblick geben in die Produkt- und Fertigungsstrategie? Wo steht man aktuell und was wird dann letztlich 2030 auf den Markt kommen? Wie wird das dann ausschauen?
Also wir haben eine duale Produktstrategie. Der eine Teil, das sind Speicher, die auf Flüssigsalz basieren. Und die sind jetzt auch kombiniert mit einem elektrischen Teil. Das wird ein sogenannter Dual Store Plus sein. Den gibt es bereits ab nächsten Jahr zum Ordern. Das ist im Prinzip ein modularer Bausatz, der erlaubt, zwischen 5 und 100 Megawatt zu speichern. Hälfte thermisch, also da spricht man von TESS, und Hälfte elektrisch, da spricht man von BESS. Und diese beiden sind ein Hybrid, den wir anbieten als Dual Store Plus und der kann eben Wärme und Strom liefern. Und das ist bereits also produktstrategisch ab nächsten Jahr bestellbar bei uns. Das ist mal der eine Teil. Das ist eben der zeitnahe die Cash Cow. In der, vorher gesagt, Dualität, der andere Teil ist eben dieser Flüssigsalz, also dieser ADES, also um dem auch ein Wort zu geben, dieser Accelerator Driven Energy Source, dafür steht ADES. Also ADES ist quasi unsere zweite Produktschiene. Die hat natürlich eine hohe Komponente an Flüssigsalz technisch in sich. Also das ist schon sehr gut gecovert. Da kann man auch schon ein Announcement wiederholen der letzten zwei Wochen, dass der Prototyp dafür, also diese Flüssigsalzzelleneinheit, validiert ist, funktioniert und genau den Kriterien entspricht und auch übrigens im Zeitplan liegt. Diese Finalisierung soll bis 2029 fertig sein. Und hier gibt's ein großes Highlight, glaube ich, auch noch zu berichten, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das bis dahin auch wirklich eintritt, sehr, sehr vergrößert. Und das liegt dann da an einem Partner, den wir nun gewinnen konnten.
Genau, der angesprochene Partner ist die VTL Group. Das ist ein ganz wichtiger Deep-Tech-Partner für viele Unternehmen und jetzt auch für Sie. Wie haben Sie den gewonnen?
Also wir haben eigentlich eine Wunschliste formuliert, was müsste der ideale Partner alles können. Ja? Also er soll sich einmal bitte gut auskennen mit Teilchenbeschleuniger. Er soll sich auch mit Laser auskennen, was sehr vorteilhaft wäre. Er soll sich in Co-Development einbringen. Das heißt, dass er im Prinzip von einem, sagen wir mal, mittelfertigen Produkt zur Serienreife sich einbringt. Und damit spart man sich sehr, sehr viel Zeit, dass man das nicht hintereinander tun muss, sondern schon in den integralen Prozess integriert hat. Und darauf ist die VDL spezialisiert. Wir sind einer der Führer im Time to Market von auch sehr komplexen Maschinen. Ich kann bestätigen, dass bereits die Zusammenarbeit, also das Aufgliedern in die Subtruppen sehr, sehr positiv funktioniert und dass eben reale Dinge damit zeitnah visualisieren kann. Sehr, sehr, sehr wichtiger Schritt für uns im Sinne von der Glaubwürdigkeit, dass man auch diese Komponente letztlich herstellen wird können.
Mhm. Und wie eingangs in der Anmoderation schon gesagt, Sie sind ja aktuell dabei, eine Finanzierungsrunde bei einer Bewertung von 790 Millionen Euro aufzustellen. Klingt ja für österreichische Verhältnisse erstmal natürlich schon sehr groß. Wie argumentieren Sie die hohe Bewertung aktuell?
Also hoch und niedrig, das ist alles immer sehr relativ. Also um mal die generelle Strategie zu beschreiben. Also wir haben die Emerald Horizon gegründet in der USA. Das ist hat die Absicht, dass man diese Dualität, die ich vorher geschrieben habe, auch im Firmenbild ein bisschen sehen wird. Also der Schwerpunkt auf den nuklearen Teil wird Richtung Emerald Horizon USA und der Schwerpunkt in den nicht-nuklearen Teil, also die Speicher, wird in Österreich sich also schwerpunktmäßig beheimaten. So. In der USA gibt es sehr, sehr gute Regulatorik. Es gibt eine sehr, sehr gute Supportlandschaft für Small Modular Reaktoren. Also das ist ideal für uns. Und damit wir jetzt zum Thema Bewertung kommen, dort sind Mitbewerber in der Größenordnung von, ich würde mal sagen, im hohen dreistelligen Millionenbereich beginnend bis zum mittleren zweistelligen Milliardenbereich liegen hier die Mitbewerber. Zweite Methodik, wie man sich der Sache annähern kann, ist, dass man einen Firmenwert errechnet auf Let's assume we have, also nehmen wir an, das läuft schon, was ist dann für Einnahmen zu erwarten? Ja, da beginnt man mal die Rechnung. Und das versucht man so realistisch wie möglich unter Einbeziehung von Experten festzulegen. Und dann gibt's ein standardisiertes Verfahren, wie man das dann runterdiskontiert auf die Tatsache, dass es ja heute noch nicht da ist. Ja, da gibt's viele, viele Faktoren, die da mit einfließen, die dann diesen Wert reduzieren. Ja, und dann gibt's noch eine Sichtweise, die mir persönlich am liebsten ist. Und die ist einfach, dass man sagt, wir wollen ja keinen Exit, wir wollen auch keine einzige Aktie verkaufen, also niemand von uns. Wir wollen einen Partner finden. Und den Partner lädt man ein, dass man sagt, okay, was ist jetzt noch notwendig an Kapital? Ja, das kann man relativ gut abschätzen. Also wir schätzen das auf 225 Millionen, gut. Und wie viel wollen man und soll man diesen Partner dann abgeben davon? Ja? Und da ergibt sich dann, und das war eigentlich dann letztlich dieses Pricing, diese Zahl, weil die dann eben das widerspiegelt, was eben dort ideal ist. Und da ist es sogar wichtig, dass die ursprünglichen Investoren, das sind die 38, auch noch einen hohen Anteil haben, damit auch der neue Investor die Zuversicht hat, dass die Motivation im Team nach wie vor vorhanden ist, ja. Und daher ist es auch recht begrüßenswertes und eigentlich eine sehr fair wahrgenommene Zahl.
Noch eine kurze Nachfrage dazu. Sie haben ja dann auch international mittlerweile hohes Investoreninteresse. Ich glaube Südostasien, Mittlerer Osten und so weiter, sind da schon Investorenanfragen gekommen?
Ja, was wir gemacht haben, und das wird sehr brauchbar wahrgenommen, wir haben begonnen, in Regionen Niederlassungen zu erschaffen. Also es gibt jetzt die Emerald Horizon Asia, es gibt die Emerald Horizon Pacific, die quasi für den Non-Emerging Market Teil zuständig ist, es gibt eben jetzt die Emerald Horizon USA und es gibt noch eine weitere Emerald Horizon, die ich heute noch nicht berichten darf, aber die wesentlichen Unterschriftsreichweite am Schreibtisch ist. Und die haben einmal drei Aufgaben. Die haben einmal die Aufgaben, einerseits die Regulatorik zu bearbeiten, aber auch den Absatzmarkt zu gestalten. Jetzt zu den Regionen, die uns sehr gefallen als Absatzmarkt, ist eben der asiatische Bereich, auch der Emerging Market Bereich ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor, auch in Bezug auf Weltbank und dergleichen, und auch andere Institutionen ganz allgemein gesprochen, wo viele sehr, sehr hohes Interesse haben, eine autarke Energieform zu haben, um eben genau die Emerging Markets in Asien, aber auch in Afrika eben abfangen zu können.
Alles klar. Jetzt ist ja die Emerald Horizon schon als AG, als Aktiengesellschaft strukturiert. Hohe Bewertung auch im Spiel. Haben Sie Ambitionen, das Unternehmen letztendlich an die Börse zu bringen?
Also jetzt machen wir sogenannte Pre-IPO Capital Raise, ja. Und das wird einmal sicherstellen, dass man mal bis zur Tier L Level 9, also das ist der Bereich, wo man Richtung Serienproduktion einmal sehr, sehr weit kommt, ja. Nachher wird es einen größeren Kapitalbedarf geben, wenn dann der Beginn ist der Serienproduktion. Und der erzeugt einerseits, kann man den schon einmal abdecken durch Bonds. Also man kann dann Green Bonds begeben, also man wird da bankable, weil man ja durch dieses Energy as a Service sehr diversifizierte, breit gestreute Einnahmen hat. Das braucht dann kein IPO, das könnte man auch ohne machen, jedoch mit dem IPO macht das die Visibility viel, viel besser und erhöht die Wahrscheinlichkeit, das platzieren zu können. Und es wird vielleicht auch für diverse Bankable-Finanzierungen Eigenkapital benötigen. Und das kann man mit diesem Schritt dann sehr, sehr gut herstellen. Wichtig ist, dass man da die Bewertung dann auf ein noch deutlich höheres Niveau bringt, dass es dann auch, also wenn man Amerika denkt mit dem Nuklearanteil, auch dann wirklich mitspielt in einer vernünftigen Größenordnung mit eben der Peer Group. Also das ist einmal so der eine Teil. Der andere Teil, dieser non-nukleare Teil, da können wir durchaus Überlegungen anstellen, die vielleicht sogar in Europa oder vielleicht sogar in Österreich an die Börse zu bringen, als separierten non-nuklearen Teil. Also da gibt's durchaus Überlegungen dazu.
Da muss ich natürlich nachfragen. Wiener Börse also dann letztendlich ein Thema für die Emerald Horizon beziehungsweise für den Europateil des Geschäfts?
Ich glaube, dass die Wiener Börse sehr, sehr unterschätzt wird allgemein in der Wahrnehmung. Also Tatsache ist, die Wiener Börse hat auch sehr hohe Visibilität und sehr hohe Liquidität letztlich, ja. Das ist sehr, sehr positiver Teil. Dann hat man bei der Wiener Börse auch als kleineres Unternehmen, ich spreche jetzt bitte immer im globalen Gesamtkontext, ja, aber für jemanden wie uns, der ATX, extrem spannend, weil er öffnet sogar, also die Möglichkeit, wirklich in den ATX irgendwann einmal zu kommen. Also das rutscht in einer erreichbare Sphäre und das ist was ganz Besonderes. Also wenn man in einem ATX sein kann, also in einem Leitindex, dann hat man sehr viele quasi indirekte Vorteile, die sich daraus erschließen. Das hat zum Beispiel mit Handelshäusern zu tun, mit internationalen. Also einen, den wir sehr intensiv nutzen, also auch aus meiner Investment-Parallelaktivität, die haben mit der Wiener Börse Verträge und stellen sehr, sehr gute Konditionen dar. Also es ist Deutschland, Frankreich, Irland, die da sehr, sehr aktiv sind. Aber österreichische Aktien, die dort gelistet sind, punkten aber auch bei globalen Investoren sehr, sehr gut, ja. Und last but not least, was ich auch sehr schätze, also es hat da schon ein paar sehr fundierte Vorgespräche gegeben mit der Wiener Börse, dass sie vor, während und so wie es auch klingt, und wir haben auch ein paar Referenzen uns angeschaut, auch nach dem Börsengang sehr, sehr gute Support auch liefern. Also da gibt schon gute Beratung, guten Support und dann kann sich vielleicht auch ein kleineres oder neueres Unternehmen da schon eher drüber trauen. Also darf man nicht unterschätzen. Ja.
Okay. Und generell zum Börsengang, welche Vorteile würden Sie sich da versprechen über die reine Kapitalbeschaffung hinaus? Das sind noch andere Aspekte vermutlich, oder?
Naja, klar. Also alles was Richtung Visibilität und Vertrauensbildung ist es halt eine weitere Maßnahme. Und auch wenn Sie das vielleicht noch gesehen haben in dem Zusammenhang, auf der Personalienseite, wir haben ja auch diesen Gouverneur der Österreichischen Nationalbank, der ist seit 1. September ausgeschieden als Gouverneur der Nationalbank, ist ja bei uns jetzt Vizepräsident worden. Und damit gibt es eine, wie soll ich sagen, noch einmal natürlich mehr Nähe zum österreichischen Finanzplatz. Einerseits, andererseits auch durch seine vorgelagerte Geschichte. Er war einer der Direktoren der Weltbank, was ideal für uns ist im Sinne von Kooperation mit der Weltbank. Es gibt zum Beispiel heute Nachmittag auch wieder einen Videocall mit der Weltbank. Also das ist passt irrsinnig gut auch zusammen und kann so diese globale Brücke hin zu unserem Österreich noch einmal auch durch diese Personalie umrahmen, ja, und wird daher in diesem dualen Ansatz sehr, sehr gut dazu passen. Ja.
Alles klar. Noch eine letzte Frage. Die Geschäftsentwicklung von Emerald Horizon ist ja jetzt letztendlich nicht nur von der Technologie abhängig, sondern wahrscheinlich auch sehr stark von der Regulatorik. Sie haben es vorher schon gesagt, die Technologie selbst erzeugt kein waffenfähiges Plutonium. Trotzdem, wie spielt Regulatorik letztendlich da hinein und welche Erlaubnisse braucht man letztendlich, um diese SMR-Container unter anderem auch in Österreich, Europa aufstellen zu können?
Ja, also danke für diese Frage. Ich glaube nämlich, dass wenn man überhaupt das Gesamtthema anschaut, dass die wichtigste Frage sein wird, ob diese ganzen Businesspläne, wie auch immer sie ausschauen mögen oder diese ganzen Bewertungen überhaupt sich manifestieren wird, wird in der Regulatorik liegen. Und wir haben das eigentlich begonnen mit einer sehr klaren Message, indem wir als gebürtiger Österreicher, hat man ja vielleicht sogar Ängste vor Klarität. Und das hat vielleicht auch ausgelöst, warum wir von vornherein an eine besonders Low-Risk-Variante nur in Frage gekommen wäre. Und die spiegelt sich dann auch wieder in der Regulatorik. Und das hat eben damit zu tun, vielleicht kurz zur Erklärung, wenn man jetzt so einen Teilchenbeschleuniger, also Accelerator Energy hat, dann hat man viele, viele Probleme der Regulatorik von vornherein nicht. Also man hat die Frage der Kritikalität, gibt's ja nicht. Also wenn ein Regulator aussuchen kann, ich nehme was eine kritische Kettenreaktion hat oder was, das es nicht hat, na, was wir da lieber haben. Ja. Die zweite Frage ist, ich muss kein spaltbares Material, also wie Uran, dem System zufügen und muss nicht durchs Land transportieren. Wird mir natürlich auch gefallen. Dann auch die Tatsache, dass man es nicht nachfüllen muss, also es ist 20 Jahre ohne, dass man es öffnen muss oder dergleichen befüllen muss. Und ein weiterer großer Vorteil aus der Sicht eines Regulators ist, dass man so eine Art Flottenregulation anstreben kann. Das heißt, ähnlich wie bei einem Auto, man tut dann einmal ein Gerät zulassen und der Rest ist einfach nur Copy und Paste. Und das wird auch sehr geliebt von einem Regulator. Nun ja, jetzt hat man dann so die prinzipielle technische Voraussetzung, die regulator-friendly ist. Wir haben es bezeichnen Non-Criticality Regulatory Pathway. Also es ist so die Methodik dabei. Und das Zweite ist dann, dass man sich einen Partner zurechtlegt und das können wir auch announcen. Wir haben einen Partner, der heißt Royal Haskoning. Der ist ein Gigant in diesem Bereich, also Support für Regulatorik. Und mit denen gibt es jetzt die Vereinbarung, dass sie uns global begleiten bei den Zulassungsprozessen in den einzelnen Ländern und der generellen Aufbereitung der Unterlagen und mitwirken auch im Feintuning, das Ausarbeiten des ADES, dass er dann so regulator-friendly wie möglich sein wird. Und das freut uns auch sehr, weil das auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Regulatorik dann klappen wird, sehr, sehr gut ist. Und ja, last but not least, diese Frage des Nuclear Waste, dass wir eben diesen Transuranic Nuclear Waste eben nicht haben, weil wir eben kein Uran beimengen, nur Spaltprodukte mit relativ kurzer Halbwertszeit. Auch das nimmt der Regulator lieber als diesen normalen Transuranic Waste. Also auch das ist sehr vorteilhaft.
Alles klar. Also ganz, ganz große Pläne rund um Emerald Horizon, inklusive auch der mögliche Weg an die Börse, möglicherweise sogar in Wien. Würde uns natürlich alle freuen, wenn wir auch an der Wiener Börse ein österreichisches Unternehmen groß einsteigen sehen. Florian Wagner, Vielen, vielen Dank fürs Interview.
Erlauben Sie mir noch einen Abschlussdank. Ja. Dank also einerseits an Sie für die Einladung, aber auch an alle, die mitwirken. Das beginnt bei einer Technischen Universität in Graz. Das geht bis zu einer Bernard-Gruppe, bis zu Laserforschungsinstituten, einer WDL, einer Vielzahl an Sublieferanten, die sich auf das Einstellen viel in Vorleistung getreten sind. Und es ist einfach wirklich schön. Und wir alle sind tief dankbar dafür, dass das so positiv aufgenommen wird und es so einen positiven, freudigen Flow erzeugt. Also wirklich danke an alle und danke auch an Sie.
So, das war die heutige Folge des Trending Topics Podcast. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch 4-5 Sterne als Bewertung da und folgt dem Podcast auf Spotify, Apple Music und Co. Für Anregungen, Kritik, Feedback oder Wünsche zu zukünftigen Gästen schickt uns jederzeit gerne eine Mail an feedback@trendingtopics.at. Weitere News zu allen Inhalten gibt es natürlich tagesaktuell auf trendingtopics.eu. Danke an dieser Stelle an GeoCast für die tolle Post-Production. Euch danke fürs Zuhören. Bis bald.
Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen 5 Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.